Ich freue mich, dass wir hier zusammen sind. Also, unser Thema ist Sexualethik. Das ist ein wichtiges Thema. Sexualität ist das Oberthema heute, Sexualethik. Der Vorschlag zum Thema kam von Professor Wald, unserem Rektor. Ich bin da gern drauf eingegangen, weil es so zwei Punkte kennzeichnet, um die die Überlegungen, die theologischen Überlegungen kreisen, von Augustinus zum Vatikanum II. Das ist etwas programmatisch. Vier Abschnitte sehen Sie auf dem Blatt und das würde ich nach alter Mütter- und Väter-Sitte einfach etwas durchgehen und versuchen Ihnen in aller Kürze, das was wir sonst mit den Studenten ein ganzes Semester lang machen, Ihnen hier vorzustellen. Auch noch einmal, und das sei schon angekündigt, mit dem ganz neuen Stand. Ich war jetzt gerade in Rom, schöne Grüße soll ich auch bestellen, nicht so sehr vom Heiligen Vater, der nicht weiß, dass ich heute Nachmittag hier spreche, aber von dem neuen Kardinal, Reinhard Marx, der gesagt hat, also sag mal schöne Grüße, und der hat ja vor kurzer Zeit hier auch gesprochen. Und da waren wir zur Kardinalserhebung von ihm. Und in den Tagen jetzt an diesem Wochenende war der Vorabdruck des Buches, des Interviewbuches Das Licht der Welt. Peter Seewald, der das Interview mit dem Heiligen Vater in Castel Gandolfo im Sommer insgesamt 6 Stunden geführt hat. Und da ist auch diese berühmte, was inzwischen ja auch durch alle Zeitungen gegangen ist, diese berühmte Stelle mit den Kondomen. Wir kommen da gleich drauf zu sprechen. Insofern sehen Sie uns aktualisierter denn je. Ich lese im Augenblick abends vorm Schlafengehen, da soll man ja nicht mehr Schweres lesen, sondern Angenehmes, Unterhaltendes, und da lese ich Stefan Zweig. Die sind gerade neu rausgekommen, die Lebenserinnerungen von Stefan Zweig, sehr schön. Und ich lese das mit großem Vergnügen. Das 3. oder 4. Kapitel ist Der erwachende Eros. Das schreibt er dann über seine Jugend. Wenn man das liest, dann fragt man sich ganz, ganz deutlich, war früher wirklich alles besser? Nein, es war anders. Das soll die erste Bemerkung sein. Die Älteren von Ihnen können sich sicherlich an das eine oder andere aus dem weltlichen Bereich der Sexualität und der Sexualvorstellungen erinnern, auch aus dem kirchlichen Bereich, auch aus vielleicht dem einen oder anderen Fall von strenger Beichtpraxis. Ob es überhaupt sozusagen feststellbar ist, in diesem Bereich von besser oder schlechter zu sprechen im Sinne einer Gesamtentwicklung, ich wage das immer mehr zu bezweifeln und muss oft, die Studenten wissen, dass das einer der Lieblingssätze von mir ist, muss oft an den Satz von Augustinus denken, aus den Confessionis, Progressio non est in anis et in animis, Fortschritt gibt es nicht in den Jahren, nur in den Seelen. Und damit sind wir eigentlich ja mittendrin, das ist das schöne Wortspiel im Lateinischen, was man im Deutschen nur etwas wiedergeben kann. Fortschritt gibt es in den Jahren eigentlich nicht, nur in den Seelen. Man könnte auch nochmal anders sagen, mit jedem Menschen fängt die Erfindung des moralischen Rades von Neuem an. Jeder Mensch muss diesen moralischen Weg neu gehen, muss zur Erkenntnis Gottes gelangen. Oder nehmen Sie den Satz aus dem 1. Johannesbrief, wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und gläubig angenommen. Schöner Satz. Dass das jeder erkennt, das ist das Ziel. In jeder Zeit von Neuem. In der Zeit von Stefan Zweig, in der Zeit von Martin Luther, in der Zeit von Maelium Bonifatius, in der Zeit des Augustinus und in unserer Zeit heute. Die Bedingungen dafür, dass wir das erkennen, dass Gott uns geliebt hat, uns liebt, die Bedingungen sozusagen, die geistigen, geistlichen, klimatischen Bedingungen, die ändern sich. Wir wollen nachdenken über das, was Sexualethik angeht. Der erste Punkt. Der problematische Charakter von Sexualität ist keine Erfindung von Moses, Paulus oder Augustinus. Das wäre mein erster Punkt, um das deutlich zu machen. Und weder Judentum noch Christentum haben eine paradiesische Unbefangenheit zerstört oder, wie Nietzsche in der berühmten Stelle Jenseits von Gut und Böse schreibt, gaben dem Eros Gift zu trinken. Er starb zwar nicht daran, aber entartete zum Laster. Dieses berühmte Nietzsche-Zitat zeigt ja die Vorstellung, die wir ganz deutlich im 18. Jahrhundert sehen, bei Rousseau sehen, die wir in der Reformpädagogik beispielsweise des 20. Jahrhunderts auch wieder sehen, die wir in der 68er-Bewegung sehen, die wir in der Kommune-Bewegung sehen, Rainer Langhans beispielsweise, die Älteren können sich noch erinnern, so wie man geschaffen war, vom Schöpfer durch die Gegend springen. Zurück zur Natur. Das steht bei diesem Nietzsche-Zitat im Hintergrund. Rousseau: Der Mensch von Natur aus ist gut, aber Zivilisation, Kultur, Ideologie, auch wesentlich bei Nietzsche das Christentum, haben dazu geführt, dass er sich und die Welt nicht mehr als gut empfindet. Wir sind dezidiert nicht der Auffassung. Wir sind der Auffassung, dass der Mensch gut werden soll und dass er dazu die Kräfte hat. Gebrochene Kräfte als Gottes Schöpfung und Gnadenkräfte als von Gott begnadet in Taufe und Firmung und den übrigen Sakramenten. Also die Vorstellung, dass das Paradies sozusagen in der Rückkehr zur Natur läge oder dass die Natur des Menschen einfach hin eine gute sei mit allem, was sie bietet, mit allen Trieben, Antrieben, Neigungen, Sehnsüchten, Wünschen, das ist dezidiert nicht die Vorstellung des Christentums. Freilich ist das eine These, das ist dieser erste Punkt, das ist eine These. Es ist weder empirisch widerlegbar noch belegbar, dass der Mensch von Natur aus so ist, wie es dem Menschsein entspricht. Und das wäre sozusagen ganz am Anfang zu bedenken, wofür man sich entscheidet, ob man der Auffassung ist, der Mensch ist im Grunde dem Tierreich zugehörig. Wir haben das heute in der Debatte mit der Soziobiologie beispielsweise, in der Debatte auch mit dem neuen Atheismus. Denken Sie an die berühmte Feststellung der Soziobiologen, dass der Mensch, wir hatten schon an anderem Ort und zu anderer Zeit darüber nachgedacht, die berühmte Feststellung der Soziobiologie, dass der Mensch 98,7% der Gene Bonobo-Schimpanse ist. Das sind unsere nächsten Verwandten. Und wenn das so ist, was bedeutet das? Bedeutet das, mehr ist der Mensch nicht? Oder bedeutet das, der Mensch ist mehr? Und wenn er mehr ist, wir haben in der letzten Montagsakademie darüber nachgedacht, etwas unter der Fragestellung Naturwissenschaft und Theologie, wenn er mehr ist, was ist er dann? Die christliche Vorstellung vom Paradies ist nicht einfach eine Vorstellung in der ungebändigten und unzivilisierten Natur, war alles gut. Sondern die christliche Vorstellung vom Paradies, die auf die jüdische Vorstellung vom Paradies zurückgeht und das Wort selber auf den altpersischen Raum, 7. Jahrhundert vor Christus, diese Vorstellung vom Paradies ist die Vorstellung, in der Gemeinschaft mit Gott ist der Mensch das, was er sein soll. Erstens. Zweitens, in der Zweigeschlechtlichkeit und in der Gemeinschaft mit Gott ist der Mensch das, was er sein soll. Drittens, diese Gemeinschaft mit Gott und damit auch diese Einheit der Zweigeschlechtlichkeit hat der Mensch verloren. Das bündelt sich in dem, was wir christlich Ursünde nennen. Der letzte Satz des ersten Abschnittes, den wollte ich noch mal unterstreichen. Im Paradies ist die Zweigeschlechtlichkeit des Menschen die Krone der Schöpfung, nicht ein hinzunehmendes Übel. Deutlich. Aber, zweiter Punkt, die christliche Theologie hat es von Anfang an, das kann man sicher ganz nüchtern und umstandslos konstatieren, die christliche Theologie hat es von Anfang an schwer gehabt, eine ausgewogene Sexualethik zu entwickeln. Obwohl, oder vielleicht auch weil, Jesus und das Neue Testament sich dazu kaum konkret äußern. An dieser Stelle ist daran zu erinnern, an das berühmte Wort von Max Weber, das Christentum ist keine primäre Schriftreligion, sondern sekundäre Schriftreligion. Das Christentum ist nicht wie der Islam primäre Schriftreligion. Das Christentum ist auch nicht in erster Linie, und unser derzeitiger Papst, als Papst wie auch vorher schon, als Präfekt der Glaubenskongregation und als Professor, hat mehrfach und immer wieder darauf hingewiesen, an das berühmte Wort von Guardini erinnernd, Logos vor Ethos, das Christentum ist nicht in erster und zweiter Hinsicht Gesetzessammlung oder Ethik. Sondern wenn man überhaupt einen Ausdruck nehmen wollte, dann müsste man sagen, das Christentum ist primär Mystik. Spiritualität. Ein neues Sein, was Gott schenkt. Also, das Neue Testament tritt nicht mit dem Anspruch auf, anders beispielsweise als fernöstliche Ethikentwürfe, mit dem Anspruch auf umfassende Lebensgestaltung in concreto an die Hand zu geben. Die beiden prominenten Aussagen, die sich auf die Sexualität und die Ehe beziehen, sind einmal im Matthäusevangelium: Was Gott verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen. Sie kennen die ganze Stelle. Ich habe hier nur diesen einzelnen Satz zitiert. Die ganze Stelle bezieht sich auf die Ehe, auf den Scheidungsbrief. Der Herr sagt, wegen eurer Herzenshärte hat Mose euch erlaubt, einen Scheidungsbrief auszustellen. Der Mann konnte diesen Scheidungsbrief ausstellen. Ein eindeutig patriarchalisches Verhältnis. Die Ehe ist geschlossen, sie ist unzerstörbar, außer im Falle von Unzucht, wobei die Exegeten sich bis heute darüber streiten, was mit diesem Fall der Unzucht gemeint ist. Das ist die eine Aussage: Was Gott verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen. Nach Auffassung des katholischen Lehramtes wird hier der Schöpfungsbericht im Buch Genesis aufgenommen als Ebenbild Gottes, als Mann und Frau schuf er sie. Und zweitens, die zweite Aussage, und auch diesen zentralen Satz habe ich Ihnen hier aufgeführt, Lukas 20, 34, vor 3 Wochen haben wir es als Sonntagsevangelium gehört: Nur in dieser Welt heiraten die Männer und die Frauen. Da ist der Sitz des Lebens, wie die Exegeten sagen, nicht so sehr die Fragestellung der Ehe und schon gar nicht die Frage der Sexualität, sondern der Sitz des Lebens bei dieser Lukas-Stelle ist eigentlich die Frage nach der Ewigkeit, nach der Auferstehung, denn die Sadduzäer kommen. Sehr schön die Auslegung, wir hatten mich als Kloster gemeinsam darüber nachgedacht, die Auslegung bei Guardini, wenn Sie wollen, können Sie es nochmal nachlesen zu Hause in Guardinis Der Herr, wo er ein Kapitel hat über die, unter dem Stichwort Verhärtung, wo er schreibt: Was wollen denn die Sadduzäer? Sie haben im Grunde mit allem abgeschlossen, sie wollen sich lustig machen und das mit einem gewissen schlüpfrigen Unterton. Und so kommen sie und fragen und bringen dieses Beispiel: Welche seiner vielen Frauen wird er denn in der Ewigkeit haben? Aber der Satz, nur in dieser Welt heiraten die Männer und die Frauen, der hat nun eine große Sprengkraft entwickelt. Und man muss deutlich sehen, in der frühen Kirche auch nochmal in der Weise, dass man am Anfang aufgrund der Naherwartung, dass man ja den Zeitpunkt gar nicht wusste, wann wird der Herr wiederkommen? Wann kommt die Vollendung des Reiches? Dass man am Anfang durchaus nicht das Hauptaugenmerk, wie wir heute es gewohnt sind zu tun, das Hauptaugenmerk richtete auf die Ausarbeitung eines systematischen Entwurfs von Theologie, von Lebensgestaltung, von Ethik. Allmählich erst beginnt das Nachdenken darüber, wenn wir jetzt wirklich 100, 200, 300, 500 Jahre möglicherweise in dieser Welt leben müssen, leben sollen, nach welchen Maßstäben? Was folgt daraus? Noch einmal diese beiden Sätze: Was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen, und nur in dieser Welt. Daraus folgt, und das wird für die frühen Kirchenväter jetzt ganz deutlich unterstrichen: Ehe und Sexualität gehören zum Diesseits, nicht zum Jenseits. Wir müssen an dieser Stelle nicht das Grübeln, Nachdenken und Diskutieren anfangen über die konkrete Lebensweise in der Ewigkeit. Wir können an dieser Stelle uns an das berühmte Wort von Karl Rahner erinnern, dass alle Aussagen der Eschatologie Aussagen der Christologie sind, oder zu Deutsch, dass alle Aussagen über die Ewigkeit, über das ewige Leben, im Grunde nur Aussagen sind, die wir von Jesus Christus entgegennehmen und aus dem Nachdenken über Jesus Christus. Wie wir, Sie wissen, die verschiedensten, vom bayerischen Wachmann bis hin zu C.S. Lewis in ernsthafter Weise in seinen Büchern Die große Scheidung, wie wir uns die Ewigkeit vorzustellen haben, ist eine zweitrangige Frage. Die erstrangige ist, dass die Ewigkeit die unverbrüchliche Gemeinschaft mit Gott ist. Dass die Ewigkeit Liebe Gottes ist. Das ist das Entscheidende. Wie wir diese Gemeinschaft mit Gott erfahren, Augustinus definiert die Ewigkeit mit der kürzestmöglichen Weise frui deo, Gott genießen. Wie wir diese Ewigkeit Gottes erfahren, darüber sagt die Kirche weniges. Sie sagt, dass wir als Menschen diese Ewigkeit erfahren, dass wir einen Leib bekommen, deswegen bekennen wir im Credo Resurrectio Carnis, Auferstehung des Fleisches, dass wir nicht einfach sozusagen freischwebende Seelen sind. Die Kirche sagt auch mit dem heiligen Thomas, dass jeder von uns Gott anders sehen wird. Also das ist eine wichtige Aussage, ohne dass wir unter dieser Andersheit leiden werden. Das ist deswegen eine wichtige Aussage, weil sie unsere Individualität und unsere individuelle Seele betont. Sonst würden wir am Ende einfach aufgehen in einem großen Einheitsbrei von Massenanbetung. Sondern jeder von uns wird auf ewig eine persönliche, individuelle, unverbrüchliche Beziehung der Liebe zu Gott haben, die Gott ihm gewährt. Viel mehr kann man eigentlich nicht sagen. Nun aber, die frühen Kirchenväter empfanden diese eschatologische Bestimmung so stark, dass sie eine allzu starke Leidenschaft in der Sexualität als mit der menschlichen Würde unvereinbar empfanden. Und man könnte auch in einem kurzen Satz ausdrücken, die Auffassung der frühen Kirchenväter. Frühe Kirchenväter meint von den Apologeten, also von der nachapostolischen Zeit an, denken wir an Polycarp, an Irenäus von Lyon und dann allmählich die Entwicklung der Kirchenväter-Theologie bis hin zu Dionysius Areopagita, also 6. 7. Jahrhundert, ungefähr so für unsere Zeiteinordnung. Gregor der Große, gestorben 604, das ist so die große Zeit der Kirchenväter, die damit endet, Johannes von Damaskus im Osten. Die Kirchenväter empfanden, dass diese Leidenschaft mit der menschlichen Würde, mit der Vernunft und der Freiheit des Menschen nur in Übereinklang zu bringen sei, wenn auch diese Kraft, diese Naturkraft, gelenkt sei. Natürlich spielen da beispielsweise aristotelische Überlegungen eine Rolle, auch stoische Überlegungen, auch das Ideal von einer großen Gemütsruhe, Apatheia nennt das Clemens von Alexandrien. Später taucht der Gedanke wieder bei der Indifferenz, der heiligen Indifferenz des heiligen Ignatius Loyola auf, beispielsweise. Also, dass die Vernunft des Menschen, schon das ist bei den Kirchenvätern entscheidend, nicht einfach eine kühl kalkulierende, mathematische, kalte Vernunft ist, sondern die Vernunft des Menschen ihn zum Ebenbild Gottes macht. Thomas von Aquin wird später sagen, wir haben Anteil, Participatio legis aeterne, wir haben Anteil am ewigen Gesetz, wir haben Anteil an Gott, dadurch, dass wir in Freiheit mit unserer Vernunft imstande sind, das Gute zu erkennen. Vor den Sakramenten anfanghaft, schemenhaft und nach den Sakramenten begnadet in immer besserer Weise. Man sieht schon hier, wie die Natur keinesfalls einfach das Handlungsleitende ist, sondern die Vernunft des Menschen. Weswegen beispielsweise sowohl Johannes Paul II. Wie auch Benedikt XVI. Immer wieder den Satz, den alten Satz der Kirche, den alten thomanischen Satz unterstreichen, dass Vernunft und Glaube keinen Widerspruch bilden. Aber natürlich ein bestimmtes Konzept von Vernunft ist gemeint. So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Das könnte man sozusagen als Zusammenfassung für die Kirchenväterlehre in Bezug auf die Sexualität sagen. So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Und daher dann bei Augustinus drei Ehezwecke. Im Hintergrund bei Augustinus, das hatten wir auch schon mehrfach wahrgenommen, ich will das nur hier erinnern, Augustinus Lehre von den beiden Zivilisationen, Civitas Dei, Civitas Terrena. Civitas Dei ist ungefähr das, was wir Reich Gottes nennen würden. Das ist wesentlich für uns sichtbar, sagt Augustinus, in den Sakramenten. Gott wirkt diese Civitas Dei, diese göttliche Zivilisation. Das ist eine Zivilisation der Liebe, Und diese Zivilisation der Liebe kennzeichnet Augustinus mit diesem einen Wort frui, ein Verb, frui. Das ist im Deutschen nicht ganz leicht zu übersetzen. Manche übersetzen das mit genießen. Das erinnert vielleicht in etwas fälschlicher Weise an Genuss ohne Reue oder ähnliche Dinge, die hier nicht so sehr gemeint sind. Robert Spähmann übersetzt einmal frui mit der vollkommenen freudigen Bejahung des anderen. Können wir uns ungefähr vorstellen, was damit gemeint ist? Dass der andere genau nicht, wie nach dem bösen Wort von Blaise Pascal, mein Platz an der Sonne, damit beginnt aller Krieg unter den Menschen, dass der andere nicht, wie bei Kain und Abel, als Bedrohung erscheint, sondern als unbedingt notwendig. Das wäre sozusagen die kürzeste Definition dessen, was Liebe bedeutet. Wir sehen das sehr schön entfaltet und ausgeführt in der ersten Enzyklika von Benedikt XVI. Deus Caritas Est. Die unbedingte Bejahung des anderen. Der andere ist unbedingt notwendig. Empfinden wir das so für den anderen? Von Natur aus kaum. Wir empfinden das im Zustand starker, mäßiger oder chronischer Verliebtheit. Wir empfinden das im Falle der Freundschaft, die auch beginnt mit einem Moment, wo man etwas erkennt am anderen, darüber erfreut ist, davon beglückt ist und dann kommt alles darauf an, diesen Moment der Beglückung zu perpetuieren, zu pflegen. Oder es vergeht, weil wir an dem anderen etwas erkennen und weil wir nach einer Weile eine Verantwortung dafür erkennen, was wir am anderen erkannt haben. Wir alle kennen den Satz aus dem Kleinen Prinzen, du bist verantwortlich für das, was du dir gezähmt hast. Wenn wir etwas am anderen erkennen, was über eine nützliche Eigenschaft hinausgeht, dann zähmen wir ihn. Das ist gemeint, die vollkommene Bejahung des anderen. Das Gegenteil davon, sagt Augustinus, ist das Uti. Das ist die Haltung der Civitas Terrena, des Erdenstaates, der irdischen Zivilisation. Dazu gibt es einen schönen illustrierenden Satz wiederum von Blaise Pascal, der einmal bemerkt in seinen Pensées, eigentlich lieben wir niemals eine andere Person. Wir lieben immer nur ihre uns angenehmen und nützlichen Eigenschaften. Pascal neigt zu starker Misanthropie. Das sollte uns nicht hindern, die Goldkörner, die er hat und die, wie ich finde, zum Teil sehr scharfen und zugespitzten Erkenntnisse wahrzunehmen. Das ist wesentlich wahrscheinlich nicht so sehr eine Frage der allgemeinen Diskussion, sondern man kann das ja mal in diesen beginnenden Winter mitnehmen für den einen oder anderen Winternachmittag und sich prüfen. Warum lieben wir eigentlich einen anderen? Warum sind wir ihm treu? Was tun wir für die, mit denen wir einmal Freundschaft anfingen oder Partnerschaft? Was tun wir, wenn die Erkenntnis erlahmt, dass der andere uns bereichern könnte, wo es doch einmal so gewesen ist? Und ist das möglicherweise nicht das einzige Kriterium, dass wir denken, der andere kann uns bereichern? Sondern hätte er möglicherweise mehr verdient, als nur das Gefühl, dass er uns bereichern kann? Und so fort. All das ist hier in Anschlag zu bringen. Jetzt aber, auf diesem Hintergrund, das ist für Augustinus ganz entscheidend, uti und frui. Denn die Guten gebrauchen die Welt, um Gott zu genießen. Die Bösen hingegen gebrauchen Gott, um die Welt zu genießen, wenn sie denn überhaupt davon ausgehen, dass es ihn gibt. So schreibt er in De Civitate Dei, 14. Buch, 7. Kapitel. Denn die Guten gebrauchen die Welt, um Gott zu genießen. Alles darf man gebrauchen, nur nicht eine Person. Jetzt hat Augustinus diese berühmten drei Ehezwecke auf diesem Hintergrund. Aus seiner Schrift De Bono Coniugali über das Gut der Ehegatten, über das eheliche Gut. Und er will die Ehe jetzt beleuchten. Das sind, wir würden heute sagen, Gelegenheitsschriften. Es kamen Anfragen, Leserbriefe, auf die haben die Kirchenväter geantwortet. Noch einmal, das ist nicht ganz unwichtig im Hinterkopf zu haben, die Kirchenväter hatten nicht den Anspruch, eine Systematik zu entwickeln. Noch nicht, das kommt später, eigentlich erst mit Anselm. Sondern hier sind es immer Anfragen, zum Teil Anfragen, die wir heute vielleicht belächeln. Wie soll sich eine Witwe kleiden? Da antworten die Kirchenväter drauf. aber auch Anfragen, wie soll man sich beim Gottesdienst verhalten, wie oft soll man beten und so weiter und so fort. Was ist von der Ehe zu halten? Darauf antwortet Augustinus, De Bono Coniugali. Und da sagt er, es gibt drei Ehezwecke. Das ist im Deutschen, deswegen habe ich es in Anführungsstrichen gesetzt, natürlich für die Älteren von Ihnen ein bekanntes Wort. Im Grünen Katechismus taucht es auch noch auf, 1955. Heute würde man wahrscheinlich sagen, in unserer Sprache, was ist die Logik der Ehe? So wie wir fragen, wenn wir in einen Raum kommen und zwei Menschen spielen ein Brettspiel, was wir nicht kennen, und wir fragen, wie geht das? Dann wird es erklärt. Mensch, ärgere dich nicht, hat eine andere Logik als Malefiz, zum Beispiel. Was ist die Logik der Ehe? Und da sagt Augustinus, drei Begriffe sollen uns helfen, das in den Blick zu nehmen. Erstens Prolis, zweitens Fides, drittens Sacramentum. Prolis, das ist das, was wir, Prolis, das deutsche Wort, sind Nachkommen, Kinder. Da sagt er, wie im Tierreich, wie in der Natur. Das zweite, sagt er, ist Fides. Noch bei Thomas von Aquin taucht das Wort Fides nicht nur in der spezifischen Bedeutung von Glaube auf, sondern auch in der Bedeutung von Zuneigung, Annahme, helfende Liebe. Und dann Sacramentum. Das ist dieses berühmte Remedium Concupiscentiae, die Medizin gegen die böse Konkupiszenz. Die Älteren von Ihnen wissen das wiederum aus den frühen Unterrichtsstunden. Wir kommen gleich darauf zu sprechen, was gemeint ist. Wir nehmen erst noch wahr, dass Thomas von Aquin das aufgreift. Das habe ich Ihnen hier auf Lateinisch mal aufgeschrieben, nicht um anzugeben, sondern weil ich finde, dass es hier erstens ganz gut wahrnehmbar ist und zweitens auch so kurz deutlich wird. Primus finis, der erste Zweck, das erste Ziel, finis. Früher in den Filmen aus den 50er Jahren kam man irgendwie nur Ende, damit man wusste, der Film war am Ende. Finis. Das erste Ziel, das erste Ende, sozusagen die erste Vollendung ist im Tierreich befindlich. Matrimonio hominis in quantum est animal. Also das erste Ziel entspricht der Ehe der Menschen, insofern er ein Lebewesen ist. Wir brauchen hier nicht und sollten gar nicht mal das Deutsche animalisch hören. Das meint Thomas von Aquin nicht, sondern er meint, der Mensch ist ein Lebewesen. Das ist das Erste. Er verbindet sich für Nachkommenschaft. Zweitens, das zweite Ziel ist, das, was ihn zum Menschen macht, er möchte den anderen gern haben, weil er selber möchte, dass ihn jemand gern hat. Wohlwollen, lieben. Und das dritte, sagt er, das ist jetzt das, was den Christ angeht. Lebewesen, Mensch, Christ. Diese dreifache Betrachtungsweise ist für Thomas von Aquin eine ganz entscheidende. Und dann führt er aus, das habe ich Ihnen nicht hier in aller Länge und Breite aufgeführt, dann führt er aus, dass diese drei Ehezwecke in unterschiedlicher Weise wichtig sind. Man kann jetzt nicht sagen, bei Thomas von Aquin ist das ganz eindeutig, dass die Nachkommenschaft der erste Ehezweck immer und überall der erste Ehezweck ist. Was ja schon daraus erhält, dass eine Ehe ganz genauso gut und gültig ist, wenn keine Nachkommenschaft da ist. Sondern Thomas von Aquin sagt, wären wir nur, das will ich Ihnen an dieser Stelle kurz doch sagen, aus dem Gedächtnis zitierend, wären wir nur Lebewesen, gehörten wir nur sozusagen in die Animalia hinein, dann wäre das der erste und einzige Zweck. Aber nein, das ist ja nur sozusagen der Anfang von allem. Und dann kommt die zweite Ebene, das Menschsein. Dass man also nicht einfach sich zusammentut wie Spatzen oder sonstige Lebewesen für die Aufzucht der Kleinen, für die Zeugung und die Aufzucht der Kleinen, und wenn die aus dem Nest sind, dann flattert man von dannen, sondern dass man erkennt, sieh mal da, der andere ist ja nicht nur ein Zeugungspartner, sondern ein Liebespartner. Und dann sagt er, und das Dritte, Das freilich kann nur die Gnade in uns bewirken, dass der andere als Person gesehen wird, dass die Seele des anderen in den Blick kommt. Wir kommen da nochmal drauf zu sprechen. Diese Ehezwecke, die haben jetzt eine relativ lange und mäandernde Geschichte. Für uns reicht jetzt wahrzunehmen, wie diese Geschichte, ohne dass wir jetzt hier den Einzelheiten der Geschichte der Sexualethik folgen, dazu gibt es einschlägige Veröffentlichungen, auch interessante Veröffentlichungen, aber für uns reicht, wie endet die? Die endet in den Nummern 49 bis 53 in der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes des Zweiten Vatikanischen Konzils. Und da heißt es, das habe ich Ihnen hier, das sind einige Seiten, wer das kleine Konzilskompendium zu Hause hat, der kann es nachlesen. Noch einmal, das sind die Nummern 7, ganz genau jetzt, Nummer 46 bis, 52. Nummer 46 bis 52, mancher hat es zu Hause, kann es nachlesen, ist schön. Und da heißt es, das habe ich Ihnen hier kurz als Kernzitat aufgeführt, diese Liebe, diese eheliche Liebe, hat der Herr durch eine besondere Gabe seiner Gnade und Liebe geheilt, vollendet und erhöht. Geheilt heißt es, genau. Im Zweiten Vatikanischen Konzil. Und wir fragen uns, was wird geheilt? Und wir haben vorhin wahrgenommen, das Uti soll geheilt werden. Das augustinische Uti. Die Erkenntnis von Pascal soll geheilt werden, dass wir am anderen im Grunde die Eigenschaften nutzen. Ja, sagt Thomas von Aquin, das ist so. Die Eigenschaft der Gebärfähigkeit, die Eigenschaft, Kinder aufzuziehen, zu säugen, wie bei den Tieren. Die Eigenschaft, mir Vergnügen zu bereiten, ja. Bleibt das dabei? Ist das alles? Nein. Sondern das soll über diesen Raum des Gebrauchens oder des gebrauchenden Begehrens hinaus. Das ist gemeint mit geheilt. Weil dahinter die Auffassung steht, der Mensch ist nicht sozusagen in unserer Sprache einfach nur ein interessanter Joint-Venture-Partner. Sondern der Mensch hat das Recht, unter Absehung seiner Eigenschaften gewollt zu werden, geliebt zu werden. Wir können an dieser Stelle noch schon bemerken, worauf wir gleich noch mal ganz am Ende zu sprechen kommen, das ist eine sehr, sehr steile Aussage, erstens. Das ist sehr ideal formuliert. Die ganzen Nummern in Gaudium et Spes, die sich mit der Ehe und Familie befassen, wenn Sie es nachlesen zu Hause, werden Sie das feststellen, sind sehr, sehr, sehr ideal formuliert. Das ist ein sehr hoher Anspruch und man kann, wenn man will, in Diplom- oder Doktorarbeiten darüber nachdenken, an dieser Stelle, ist der christliche Begriff von Idealität, ist der christliche Begriff des Besten, des Guten schlechthin, ist der eigentlich über die Kräfte des normalen Menschen hinausgehend. Das kann man tun. Wir lesen vielleicht etwas noch weiter. Also geheilt, vollendet, erhöht. Gerade durch ihre Selbstlosigkeit. Ist jemals von Ihnen schon mal jemand selbstlos gewesen? Gerade durch ihre Selbstlosigkeit in Leben und Tun verwirklicht sie sich, die eheliche Liebe, und wächst. Robert Spähmann weist darauf hin, dass in dem Moment, wo wir selbstlos sein wollen, es uns im Grunde aus dem Blick gerät. Und dass man fast erst im Nachhinein feststellen kann, da bist du ein bisschen selbstlos gewesen. Wenn man es will, ist es fast nicht möglich. Als ethisches Programm. Sie ist viel mehr als bloß eine erotische Anziehung, schreibt das Konzil, die egoistisch gewollt nur zu schnell wieder erbärmlich vergeht. Diese Liebe wird durch den eigentlichen Vollzug der Ehe in besonderer Weise ausgedrückt, Actus matrimonialis, ehelichen Akt, und verwirklicht. Ausgedrückt ist hier wichtig. Jene Akte also, die, durch die die Eheleute innigst und lauter eins werden, sind von sittlicher Würde. Ganz eindeutig wird es unterstrichen und festgelegt. Sie bringen, wenn sie human vollzogen werden, und hier ist nicht so sehr an konkrete Festlegungen des ehelichen Aktes gedacht, wie es in manchen fehlgeleiteten Beichtbüchern des 19. Jahrhunderts zu finden war, sondern hier ist daran gedacht, human vollzogen werden heißt, den anderen spüren zu lassen, dass er gemeint ist und nicht einfach nur eine Eigenschaft. Jenes, sie bringen, wenn sie human vollzogen werden, jenes gegenseitige Übereichensein zum Ausdruck und vertiefen es, durch das sich die Gatten gegenseitig in Freude und Dankbarkeit reich machen. Man kann sagen, das ist panegyrisch. Ich glaube, dass das sehr schön ausgedrückt ist. Aber wohlgemerkt, es ist noch nicht normative Sprache, wie die 10 Gebote. Du sollst, du sollst, du sollst. Sondern hier wird, ähnlich wie in der Enzyklika Deus Caritas Est, etwas versucht zu umschreiben. Je konkreter man das in eine Norm fasst, desto schwieriger wird es. Wir gehen einen Punkt weiter, der dritte Abschnitt. Wenn wir das jetzt zusammenfassen, was ist das Ziel der menschlichen Person? Finis. Was ist das Ziel der menschlichen Person schlechthin? Wenn wir angeben sollten, wenn wir in Taiwan wären oder in Indien oder wo auch immer und sollten angeben, was ist denn eigentlich das Bild vom Menschen im Christentum? Dann müssen wir sagen, dann könnten wir sagen, der Mensch hat ein Ziel. Was ist das Ziel der menschlichen Person? Liebende Hingabe. Und diese liebende Hingabe wird in der Sexualität privilegiert zum Ausdruck gebracht. In Klammern habe ich Ihnen hier hingeschrieben, nur um deutlich zu machen, dass hier sich dann noch einmal das Verhältnis von zölibatärer Lebensweise und ehelicher Lebensweise auch auf den Punkt bringt. Sexualität bringt dies privilegiert zum Ausdruck, und zwar normaliter im Vergleich zur Sonderform des Zölibates. Und Sexualität hat daher ihren Ort in der ehelichen Liebe. Menschlich, auf die andere Person gerichtet, treu und exklusiv, lebensstiftend. So lautet die Charakterisierung der ehelichen Liebe in der Enzyklika Humanae Vitae 1968, die ja keinesfalls, wie man manchmal lesen kann, einfach nur die Ablehnung der Pille ist, sondern die ein sehr schönes Bild und Gemälde der ehelichen Liebe entwirft. Und die übrigens auch, dieselbe Enzyklika, ganz am Ende etwas hat, was jetzt für den Heiligen Vater wieder eine Rolle spielt bei der Neubeurteilung des Kondomes, dass die Enzyklika Humanae Vitae nämlich ganz am Ende darauf hinweist, dass es keine Gradualität des Gesetzes gibt. Das Gesetz gilt. Man kann nicht sagen, 5 Mal am Tag soll ich vergeben und im 6. nicht mehr. 77. Es gibt keine Gradualität des Gesetzes. Aber es gibt ein Gesetz der Gradualität. Wir würden sagen, ein Gesetz des Fortschreitens. Das ist das, was ich am Anfang nannte, Progressio. Es gibt ein Gesetz der Entwicklung und auch des Rückschrittes. Wir würden das heute Pädagogik nennen. Bildung. Also, menschlich, auf die andere Person gerichtet, treu und exklusiv, lebensstiftend. Und daraus dann freilich auch, sowohl in Humanae Vitae wie auch weiter, in den weiteren Lehrschreiben, die Ablehnung der künstlichen Empfängnisverhütung, außer, und hier kommt jetzt diese neue Aussage des Papstes, die in Form eines Interviews geschehen ist, nicht in Gestalt einer Enzyklika, aber immerhin in diesem Interviewbuch, außer im Sonderfall, wo er sagt, es kann in sehr begründeten Ausnahmefällen im Felde der Prostitution aus Schutz vor Ansteckung dann besser sein, das Kondom zu nehmen. Der Papst sagt, es gibt hier die Möglichkeit einer in solchen Ausnahmefällen einer Güterabwägung, wenn, und das ist der Nachsatz, der wichtig ist in dieser Aussage bei ihm, wenn der Weg einer Bekehrung und einer Humanisierung, einer Verbesserung der Sexualität hin auf die andere Person beschritten werden soll. Er äußert sich nicht näher zu den Fällen und zu den Umständen, an die er denkt. Aber er sagt, das ist eindeutig der Fall, dass es die Möglichkeit in solchen Fällen einer Güteabwägung gibt. Aus dieser Sicht jetzt auch die Ablehnung beispielsweise der Masturbation, nicht mehr wie noch zu Goethes Zeiten als schwere Todsünde, als man davon ausging, dass im männlichen Samen der Homunculus sitzt und deswegen natürlich jedes Verschleudern des Samens dem Mord gleichkam, aber als eine defiziente Weise aus Sicht dieser Sexualethik und dieser Ehetheologie. Freilich ist, und das muss hier unterstrichen werden, eine integrierte, geglückte Sexualität ein Zielgebot der Entwicklung von Mann und Frau in der Partnerschaft, nicht unmittelbar ein Erfüllungsgebot. Und damit ist es auf der gleichen Ebene befindlich wie das Erste und das Zweite. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, all deinen Kräften und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Auch das ist nicht etwas, was sozusagen mit einem Male erfüllt wäre, sondern an diesem Gebot und auch an jenem hier, dieser geglückten Sexualität, arbeiten wir ein Leben lang. Vielleicht kann man denken an C.S. Lewis an dieser Stelle. Mancher von Ihnen kennt vielleicht das Buch Mere Christianity. Christentum schlechthin heißt es meistens in der deutschen Übersetzung. So ist es auch derzeit, glaube ich, im Buchhandel erhältlich. Christentum schlechthin. Ein schönes Büchlein. Und da weist er hin auf ein, das 8. oder 9. Kapitel ist die größte Sünde. Und dann fängt er an und sagt, es wird vielleicht manchen überraschen, aber ich glaube nicht, dass die größte Sünde im Bereich der Sexualität liegt. Sexualität folgt aus etwas anderem. Und er sagt, die größte Sünde ist, und damit schließt er sich an viele Kirchenväter an, Stolz. Und sagt, dieser Stolz wird uns bewusst, wenn wir daran denken, wie oft wir über einen anderen innerlich uns erheben, lachen und daran gehen, ihn zu verachten. Oder innerlich auch der Meinung sind, eigentlich könnte auf diesen oder jenen Zeitgenossen zur Not auch verzichtet werden. C.S. Lewis schreibt das sehr schön. Lohnt sich sehr. Gibt es als Taschenbüchlein. Kostet nicht viel. Christentum schlechthin. Also nicht unmittelbar ein Erfüllungsgebot. Warum? Weil es vor der Erfüllung eines Gebotes um die Bildung einer Gesinnung geht. Das ist doch das Eigentliche. Wir sprachen kürzlich mit Studenten darüber, über die Kirchengebote. Die Kirchengebote sind ganz, die stehen bei uns im Gotteslob. Die Ältere kennen den auch, die 5 Kirchengebote. Die sind ganz konkret. Du sollst sonntags zur Kirche gehen. Ich muss immer dran denken, bei diesem Kirchengebot seine Sonntagspflicht erfüllen, die alte klassische Formulierung. Auf meiner 2. Kaplanstelle in Klarholz erzählte mir die Älteren dann schon mal, dass die Sonntagspflicht früher so auch zum Teil von den Bauern, die viel zu tun hatten, erledigt wurde, dass man so weit ging, plattes Land, so weit ging, bis man einen Kirchturm sah, dann ging man wieder zurück. Oder denken Sie an Freitagsgebot. Ob es den Herrgott beleidigt, wenn wir freitags Fleisch essen? So gestellt ist die Frage natürlich sehr verkürzt. Es könnte sein, dass es ihn schmerzt, dass wir nicht daran denken, was er an einem Freitag für uns getan hat. So würde vielleicht Ignatius Loyola gesagt haben, dass man sich in dem Gespräch mit dem Heiland am Kreuz sich fragt, was er für mich getan hat, was er tut und was er für mich tun wird. Und das ist doch das Normale in einer Beziehung. Also, das ist mit Erfüllungsgebot gemeint, ja? Erfüllen kann ich das Gebot der Sonntagspflicht, des Freitagsgebotes und. Eine ganze Reihe von konkreten Geboten relativ leicht. Ob dahinter die Haltung steht, die sich in diesem zu erfüllenden Gebot ausdrückt, das ist die zweite Frage. Noch ein Satz zum Naturrecht. Ein moralphilosophisches Naturrecht ist ein schlechter Ratgeber. Was ist damit gemeint? Die traditionelle Grundlegung der Verhaltensnormen in der erkennbaren Zielgerichtetheit der psychophysischen Natur des Menschen und ihrer einzelnen Strukturen legt spöttische Fragen nahe. Ich will Ihnen kurz erklären, das ist jetzt sehr zusammengefasst, weil der Platz ausging. Gemeint ist hier, wir lesen aus der Natur nicht einfach ab, was gut ist. Die Kirchenväter haben darüber diskutiert. Tertullian war der Auffassung, der Mann hat Bart zu tragen. Hätte Gott gewollt, dass er keinen trägt, hätte er ihn ohne Bart erschaffen. Zum Beispiel. Wir nennen das heute naturalistischen Fehlschluss. Wir kennen das aus vielen Bereichen. Aus dem Bereich, um einen ganz anderen Bereich zu nennen, aus dem Bereich der modernen Medizin. Ende des Lebens. Was darf man? Vorhin hatten wir Ethikkommission im Vinzenz Krankenhaus. Wie stark dürfen die Schmerzmittel sein, damit sie nicht als aktive Sterbehilfe gelten? Zum Beispiel. Oder am Anfang des menschlichen Lebens. Unfruchtbarkeit. Ist das etwas, was hinzunehmen ist oder was zu heilen wäre? Das ist heute nicht unser Thema. Die Kirche hat dazu auch eine Meinung. Aber wir sehen, die Natur einfach genommen ist kein moralischer Ratgeber. Also, das ist gemeint mit traditioneller Grundlegung der Verhaltensnormen in der erkennbaren Zielgerichtetheit der psychophysischen Natur. Wir heilen Schwerhörigkeit, auch wenn physisch diese individuelle Natur zielgerichtet auf zunehmende Taubheit ausgerichtet ist. Wir heilen das. Aber eben spöttische Fragen können nahegelegt werden, ob das Befeuchten einer Briefmarke mit der Zunge etwa nicht als unsittlicher Akt beurteilt werden muss, da weder Zunge noch Speichel ihrer Natur nach auf das Ablecken von Briefmarken hingeordnet sind. Das Beispiel stammt nicht von mir, um Sie zu beruhigen, sondern von einem der frühen Autoren des 20. Jahrhunderts. Das ist keinesfalls einfach nur ein, das ist im Raum der Sexualethik, bringt der Autor das. Und er möchte damit deutlich machen, dass wir natürlich, wenn wir einen Akt, eine Handlung beschreiben, immer etwas beschreiben, was wir vorher schon deuten. Wenn die Gestapo uns fragte, sie fragte, ob sie einen zu Unrecht Verfolgten beherbergen, dann sagt Thomas von Aquin, haben Sie das Recht, eine falsche Aussage zu machen. Das ist ein Falsiloquium, eine Falschaussage. Denn der Unrechtverfolgende hat kein Recht auf die Wahrheit. Aber wenn Ihr Mann Sie fragt, bist du mir treu, dann müssen Sie die Wahrheit sagen, denn er hat ein Recht darauf. Und eine Lüge wäre dann nicht ein Falsiloquium, sondern ein Mendatium. Das ist, glaube ich, wichtig. Sonst kommt man nämlich so weit, dass beispielsweise wie Leo XII. 1827 die Pockenimpfung unter Hinweis auf den widernatürlichen Charakter verboten wird. Wir können das ganz nüchtern und liebevoll, Leo XII. War ein ganz guter Mann, ein guter Papst, liebenswerter Mann. Aber im Bereich der sozusagen weltlichen Erkenntnis nicht einfach ständig unfehlbar. Auch das ist im Interviewbuch des Papstes in dem Neuen noch einmal herausgestellt, wo Peter Seewald fragt, sind sie unfehlbar? Und er dann klarstellt, Unfehlbarkeit ist keine 24-Stunden-Eigenschaft des Papstes, sondern eine bestimmte Aussage über die Kirche, die sich bündelt im Lehramt des Papstes. Schlussendlich, wenn wir noch Zeit hätten, dann würden wir den vierten Punkt noch ausführlich machen. Aber vielleicht ist deutlich geworden und das ist relativ auch in sich verständlich. Der vierte Punkt sollte dienen und soll dienen, jetzt kann man das an verschiedenen Punkten konkret machen. Je konkreter, desto schwieriger. Sie wissen alle, die Bewertung von Homosexualität beispielsweise ist in unseren Tagen ein wichtiger Punkt. In der postmodernen westlichen Gesellschaft, in anderen Gesellschaften weniger. Und da ist die letzte Aussage des Lehramtes, die wir haben, das will ich doch zum Ende noch eben vorlesen. Es ist unangemessen, aus dem Kompendium der Soziallehre der Kirche 2006 unter Zitation einer Ansprache von Johannes Paul II. Aus dem Jahr 1999 vor der Rota in Rom, vor dem Ehegericht. Es ist unangemessen, den Verbindungen zwischen gleichgeschlechtlichen Personen eine eheliche Realität zuzuschreiben. Dem steht in erster Linie die objektive Unmöglichkeit entgegen, eine solche Verbindung durch die Weitergabe des Lebens Frucht bringen zu lassen. Prolis, Ehezweck von vorhin. Gemäß den von Gott in die Struktur des Menschen eingeschriebenen Plan. Ein Hindernis, ein weiteres Hindernis, und jetzt ein interessanter Punkt, und damit wollte ich gerne dann schließen. Ein Hindernis sind die mangelnden Voraussetzungen für jene interpersonale Komplementarität, die der Schöpfer für Mann und Frau gewollt hat. Und zwar sowohl auf physisch-biologischer als auch auf psychologischer Ebene. Nur in der Verbindung zwischen zwei geschlechtlich verschiedenen Personen kann sich die Vervollkommnung des Einzelnen verwirklichen. Interessant ist, dass hier auf Erkenntnisse der Psychologie zurückgegriffen wird. Diese Erkenntnisse sind aber keinesfalls einbahnig. So dass wir jetzt vor der Frage stehen, stünden und weiter stehen, wie gehen wir mit Erkenntnissen der Humanwissenschaft um? Kann die Humanwissenschaft uns sagen, eine Liebe zwischen zwei Personen des gleichen Geschlechtes kann genauso integriert, erfüllend und wenig egoistisch sein wie die Liebe zwischen zwei Personen unterschiedlichen Geschlechtes? Das ist im Grunde die Frage, die hier dahinter steht. Mir war wichtig, wir können das Fass jetzt nicht in extenso diskutieren, aber mir war wichtig, am Ende nochmal darauf hinzuweisen, je konkreter, desto schwieriger und desto mehr müssen wir hören auf Erkenntnisse der Humanwissenschaft. Denn den Verstand hat Gott uns gegeben. Also, letzte beiden Sätze, der ganze Mensch als Ebenbild Gottes ist erst die dialogische Gemeinschaft von Mann und Frau. Das ist die grundlegende Überzeugung der katholischen Sexualethik. In dieser Hinordnung von Mann und Frau ist das Ebenbild Gottes verwirklicht. Dann kann man nochmal fragen, wenn der Kern der Offenbarung ist, Gott ist die Liebe und wir sollen diese Liebe abbilden, welche Art von sexueller menschlicher Liebe entspricht dieser normativen, leitenden, prägenden Offenbarung? Das ist im Grunde die Frage, die die gesamte katholische Sexualethik beschäftigt. Danke für die große Geduld.